Das ist ein Tipp, den ich allen nochmal wirklich ans Herz legen würde, die eine Crowdfunding-Kampagne planen, dass man da eigentlich schon komplett die Leute, die Kunden im Funnel zu haben, bevor die Kampagne überhaupt startet. Wenn ich dann aber zu dem Zeitpunkt merke, okay, ich bin noch nicht ready, ich habe noch nicht genug Leute, die das Produkt wirklich wollen, dass ich dann wirklich auch den Schritt gehe und sage, ich warte vielleicht noch ein bisschen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: die eigene Idee anschieben mit Crowdfunding, die besten Learnings mit dem Team von PaperSync. Und hier ist euer Host und für Gründerredakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Gründen. Macht ihr euch gerade Gedanken zu unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten für eure Unternehmungen und wisst noch nicht genau, welche Option die passende für euch wäre? Dann ist möglicherweise Crowdfunding etwas für euch. Vielleicht spielt ihr auch schon mit dem Gedanken, eine Crowdfunding-Kampagne durchzuziehen, wollt aber zuerst von den Erfahrungen anderer lernen, um Fehler zu vermeiden. In beiden Fällen seid ihr hier goldrichtig. Denn in dieser Folge spreche ich mit dem Team von PaperSync, das sich für Crowdfunding als Finanzierungsweg entschieden hat. Das Startup hat ein smartes E-Paper-Display im Angebot, das die Daten von Produktivitäts-Apps in Echtzeit synchronisiert und direkt und ohne Ablenkung auf den Schreibtisch bringt. Die Gründer von PaperSync erklären uns heute, was Crowdfunding genau ist, warum sie sich für diesen Finanzierungsweg entschieden haben und welche Chancen und Risiken es mit sich bringt. Anschließend beleuchten sie, wie eine Crowdfunding-Kampagne abläuft, welche Herausforderungen damit verbunden sind und welche Fehler sie rückblickend gerne vermieden hätten, damit ihr eure eigenen Crowdfunding-Aktivitäten erfolgreicher an den Start bringen könnt. Aber bevor wir starten, herzlich willkommen im Podcast Tobias, Andreas und Steffen.
Hallo. Hi, danke für die Einladung.
Hallo.
Fangen wir an. Was genau macht PaperSync und wie war eure Gründungsgeschichte? Was hat euch zur Gründung bewegt?
Genau, du hast es ja eben schon gesagt. Also PaperSync ist ein smartes E-Paper-Display, das die wichtigsten Daten aus Kalendern und To-Do-Listen direkt am Schreibtisch visualisiert. Man kann sich das vorstellen wie so ein Widget, was man vielleicht auch vom Handybildschirm kennt, das praktisch die Prioritäten direkt ins Sichtfeld bringt, mit dem Unterschied, dass PaperSync eben ein physisches Gerät ist, was ich mir direkt an den Schreibtisch stellen kann. Der Gedanke ist also, dass ich dann meine Daten, die ich immer im Blick behalten möchte, einfach spiegeln kann. Also ich verknüpfe einmalig meine Dienste wie zum Beispiel Outlook oder auch Google Calendar, die ich ohnehin schon verwende. Und wenn dann irgendwas Neues reinkommt, wie zum Beispiel ein neuer Termin oder auch eine Deadline, die näher rückt, dann habe ich direkt auf einen Blick alles da, was ich darüber wissen muss.
Und wie genau war eure Gründungsgeschichte? Also was hat euch zur Gründung bewegt?
Genau, es hat eigentlich damit angefangen, dass wir selber bei uns gemerkt haben, okay, wir haben so coole Software, so coole Apps eigentlich für die Strukturierung von unserem Alltag und trotzdem hängen wir weiterhin an Papier und an Whiteboards. Ich habe da mit Andreas am Anfang drüber gesprochen und er hat auch direkt sich daran wiedererkennen können, hat gesagt, ja, es geht mir ganz genauso, dass ich vielleicht auch meine wichtigsten Prioritäten nochmal auf ein Post-it schreibe und an meinen Schreibtisch klebe oder irgendwie an einem Whiteboard meine Roadmap visualisiere. Obwohl ich doch eigentlich leistungsstarke Software habe, die das für mich machen könnte. Und da haben wir gedacht, okay, wie kann das sein, dass wir auf der einen Seite diese digitale Ebene haben und auf der anderen Seite trotzdem weiter von Papier abhängig sind? Und ob es da nicht vielleicht eine Lösung geben könnte, die beides in einem verknüpft, also die auf der einen Seite diesen visuellen Reminder von Papier hat, dass man immer alles auf einen Blick sichtbar hat, und auf der anderen Seite trotzdem die smarte Strukturierung eben und die intelligente Aktualisierung auch von den digitalen Diensten. Und als wir dann darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, okay, wenn es noch keine Lösung gibt, dann müssen wir irgendwie selber was bauen. Und so ist dann die Idee von PaperSync geboren. Wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass wir weiter noch Expertise brauchen im Team, dass wir jemanden brauchen, der sich auch mit der IT-Seite von dem Ganzen auskennt. Und da hat Andreas dann mit Steffen gesprochen, den er auch aus der Uni kannte. Hat ebenfalls erstmal das Problem geschildert und Steffen war auch direkt begeistert, hat gesagt, klar, die Lösung fehlt mir persönlich auch noch. Und so sind wir drei dann ziemlich schnell als Team zusammengekommen und haben dann auch sehr früh schon angefangen, die Lösung als MVP auszubauen.
Mhm. Und wie war eure Entwicklung? Könnt ihr sie ein bisschen schildern?
Ja, also wir haben am Anfang wirklich jede Möglichkeit wahrgenommen, jedes Angebot, was irgendwie in Reichweite war, von Coachings bis zu Messen und Wettbewerben. Unter anderem waren wir dabei auch in Paderborn in der Garage 33, haben da Coaching bekommen, was uns nochmal am Anfang begleitet hat und auch weiterhin begleitet. Wir waren im CET in Dortmund, was dann vor allem über Andreas und Steffen zustande kam, haben dann dadurch auch den Start to Grow Business Plan Wettbewerb kennengelernt, bei dem wir zusätzlich auch noch eine Coaching-Möglichkeit bekommen haben im Bereich Marketing. Und ja, je mehr Feedback und Input wir da eigentlich bekommen haben, desto tiefer sind wir in die Idee reingekommen, desto mehr haben wir gemerkt, dass wir das auch wirklich umsetzen wollen. Und dann haben wir ziemlich schnell auch entschieden, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein fertiges Produkt bauen, wir müssen an den Markt gehen, wir wollen reales Kundenfeedback sammeln, wie machen wir das? Und so kam dann auch die Idee von der Crowdfunding-Kampagne ziemlich schnell.
Mhm. Start to Grow hieß der Businessplan-Wettbewerb, richtig?
Genau, ja. Da haben wir einen ganzen Businessplan geschrieben, was auch für uns nochmal eine spannende Erfahrung war. Das haben wir vorher auch noch nicht gemacht. Also wirklich jede Facette von der Geschäftsidee nochmal explizit einfach runterzuschreiben und dann eben ja im Zuge vom Wettbewerb auch an verschiedene Workshops teilgenommen, Coaching-Angebote bekommen und ja viel gepitcht natürlich auch, was auch total wichtig für die Entwicklung, glaube ich, war.
Sehr cool. Vielen Dank für den Einblick. Ich habe ja im Intro schon erwähnt, dass ihr euch für Crowdfunding als Finanzierungsweg entschieden habt. Fangen wir bei den Basics an. Was genau ist Crowdfunding und wie funktioniert es?
Ja, das kann ich ja vielleicht übernehmen. Und zwar ist Crowdfunding ist generell die Finanzierung einer Firma oder ein Unternehmens durch die Crowd, also dann eben durch viele einzelne Personen. Und das erfolgt auf der Basis von, ja, das wird in dem Kontext, wird das Spenden genannt. Und die komplette Kampagne, also das ist nicht, dass man, so wie man das vom klassischen Aktieninvesting kennt, dass man dadurch quasi Renditen am Unternehmen bekommt, sondern man spendet quasi an das Projekt, was man vorstellt, und bekommt dadurch im Gegenzug Belohnungen dafür, dass man das Projekt einmal unterstützt. Mhm. Und das Ganze ist immer auf einen bestimmten Zeitraum angelegt. Also meistens sind das dann 30 Tage. Und man setzt sich dann als Projekt ein bestimmtes Ziel an Spenden, was man eben einnehmen möchte. Und da ist dann im klassischen Crowdfunding, also wie das damals angefangen hat, ist dann so, man bekommt das Geld am Ende auch nur, wenn dieses Ziel erreicht worden ist. Also nur dann ist dann die Kampagne erfolgreich. Und wenn man das Ziel eben nicht erreichen würde, und nur, weiß ich nicht, 60% quasi des Ziels einnimmt, dann geht das Geld aber auch an die Spender wieder zurück. Aktuell gibt es jetzt auch wieder die Möglichkeit, dass man quasi eine flexible Grenze hat, also dass man sagt, ich will nicht dieses fixe Ziel von festlegen, sondern ich gebe mich auch mit weniger zufrieden, aber das wird noch eher in wenigeren Fällen gemacht, sondern es ist eher ganz klassisch, ganz oder gar nicht.
Mhm. Welche Belohnungen gibt es da zum Beispiel?
Das kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Projekt dort unterstützt wird. Weil ganz klassisch ist Crowdfunding, es wird viel von Kreativen benutzt, also die zum Beispiel einen Film drehen wollen, die ein Buch schreiben wollen. Und da können dann beispielsweise, dass dein Name im Abspann des Films auftaucht oder halt irgendwie besonders als Dank halt einfach, dass du dieses Projekt möglich gemacht hast. Wenn man ja etwas direkt so ein bisschen verkauft, so wie wir das bei uns ja, durch dass wir ein Hardware-Produkt haben, dann ist es auch oft der Fall, dass eben wirklich konkret dieses Hardware-Produkt wirklich als Belohnung dort zu, ja, oder dass man das als Belohnung dann einmal bekommt, wenn man spendet.
Mhm. Und welche weiteren Gegenleistungen gibt es?
Also eigentlich sind Belohnungen sind die einzigen Gegenleistungen, die man wirklich bekommt, wenn man für die Kampagne spendet. Also das ist nicht so, dass wie in einem klassischen Investing, dass man irgendwelche Beteiligungen am Unternehmen oder irgendwelche Renditen erwirtschaftet. Und das ist dann auch eben im Gegensatz zu dem Crowd-Investing, was so in dem Kontext auch noch ein bisschen einmal als Thema rumschwirrt. Und das ist eben, dass man konkret als Privatperson ein Darlehen an Unternehmen oder an Startups einmal gibt und man dann nach einer gewissen Zeitraum eben Renditen dieses Darlehen dann anbekommt, wenn das Unternehmen dann auch so performt, wie man sich das wünscht. Das ist so ein bisschen wie ja Aktienleit, kann man vielleicht sagen. Aber das ist auch vom Spirit, geht es beim Crowdinvesting, geht es eigentlich wirklich um das reine Geld. Beim Crowdfunding ist es auch noch ein bisschen mehr, hey, ich will wirklich dieses Projekt unterstützen, ich finde die Idee cool, ich finde das Team cool. Also das ist halt so ein bisschen mehr über diesen reinen monetären Aspekt hinaus.
Und welche konkreten Vor- und Nachteile hat Crowdfunding gegenüber Crowdinvesting?
Das ist hauptsächlich, dass man keine Anteile am Unternehmen abgeben muss, wie das dann eben beim klassischen Investing ist. Dadurch, dass man eben wirklich nur das Geld als Spenden bekommt, ist das wirklich dann wie eine reine Einnahme und du behältst immer noch ja 100% dann am Unternehmen und ist auch nicht auf eine Fremdfinanzierung angewiesen. Und das war auch tatsächlich einer der Gründe, weshalb wir uns für Crowdfunding entschieden haben. Dadurch, dass wir generell von uns aus nicht auf eine Fremdfinanzierung, wie es eben von VCs, also wirklich professionell Investoren, die dann aber auch ab, weiß ich nicht, 100.000 Euro erst anfangen oder Bankkrediten, dass wir davon erstmal unabhängig sein wollten, sondern wirklich bootstrappen wollen. Und also bootstrappen heißt in dem Startup-Kontext generell ohne Fremdfinanzierung. Und dadurch war das auf jeden Fall dann ein guter Weg für uns, dass wir gleichzeitig ja Geld einsammeln konnten, weil wir auf jeden Fall Geld brauchen, um das Gerät jetzt in die nächste Stufe zu entwickeln, aber eben unabhängig sein wollten.
Und für wen eignet sich Crowdfunding als Finanzierungsform?
Ich hatte zu Beginn ja schon mal gesagt, dass das vor allem zu Beginn sehr viel von kreativen Projekten genutzt wird. Es sind aber auch mittlerweile, wie in unserem Fall, sehr viele Startups, die sich dann noch in einer frühen Phase befinden. Also kann man eigentlich generell sagen, dass es für Projekte mit vor allem zu Beginn kleineren Summen nötig ist. Dadurch, dass es die jetzt nicht in so eine, weiß ich nicht, halbe Million, Millionen Zielgröße geht, das, was man da einsammeln möchte. Und das ist meistens eher die Zielgröße, wo halt wirklich so klassische Investoren wirklich erstmal anfangen. Dass man eigentlich, wenn man sagt, hey, ich habe eine kleinere Summe, die möchte ich einsammeln und auch noch so ein bisschen die Vision einfach ein bisschen mehr verbreiten und teilen möchte, was ja oft bei Startups oder vielleicht auch bei Kreativen dann einfach der Fall ist, wenn man das einfach in die Welt raustragen will und sagen, ja, hey, hier, ich habe eine coole Idee, wollt ihr uns dabei nicht unterstützen, wenn ihr das auch teilt.
Mhm. Und ihr habt ja bereits erwähnt, warum ihr euch für Crowdfunding entschieden habt. Könntet ihr noch im Detail ausführen, was euch dazu bewogen hat? Also warum schien Crowdfunding für euer Projekt der richtige Weg zu sein?
Genau, da hatte ich jetzt ja vorhin schon angesprochen, dass wir ja bootstrappen wollten und das war auf jeden Fall auch ein großer Grund für uns, das durchgeführt zu haben. Das andere war, dass es auch noch in einer sehr großflächigen Sicht auch eine Art der Validierung für uns war, dass wir einfach so ein bisschen dadurch auch validieren konnten, hey, ist das Interesse da, so wie wir uns das vorstellen, finden wir die Kunden, so wie wir das wollen. Das ist zugegebenermaßen auch eine sehr aufwendige Art der Validierung und ist es auch nicht so, dass wir das vorher, also wir haben vorher schon sehr viel validiert in die Richtung, um einfach das Interesse der Zielgruppe abzuchecken. Aber das war jetzt einfach nochmal quasi auf einer nächst höheren Stufe, dass man das dann einmal am Ende weiß, okay, ist das so, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das machen? Ist das ein guter Weg oder müssen wir uns dann nicht irgendwie noch nach links und nach rechts einmal nochmal anpassen?
Mhm. Und um welche Summe ging es bei euch und welchen Zeitraum habt ihr euch gesetzt und welche Gegenleistungen habt ihr in eurer Kampagne umgesetzt?
Bei uns haben wir den klassischen Weg der 30 Tage genommen und haben uns dann für 10.000 Euro als Ziel entschieden. Dabei dann aber nicht mit dieser, ich habe ja vorhin kurz angesprochen, dass es einmal diese flexible und einmal diese fixe Grenze gibt. Wir haben uns dafür eine fixe Grenze entschieden, also dass wir wirklich gesagt haben, hey, nur wenn wir die 10.000 Euro erreichen, dann bekommen wir auch alles. Und die Belohnungen, die wir bei uns eingefügt haben, sind, dass wir das Hardware-Gerät in verschiedenen Bundles verkauft haben oder beziehungsweise in verschiedenen Preisstufen. Also man kann die Belohnungen immer so ein bisschen staffeln, dass man sagt, hier das Gerät zum Preis von quasi, ich sag mal, 80 Euro ist nur 10-mal verfügbar. Dann das für die in der nächst höheren Preisstufe ist dann vielleicht 20-mal verfügbar. Und das war das, was wir eigentlich hauptsächlich gemacht haben. Da haben wir gesagt, hey, hier, wenn du 80 Euro spendest, dann bekommst du eben auch dann das Gerät. Und zusätzlich haben wir dann auch noch für alle, die uns eben wegen unserer Vision oder unterstützen wollten, haben wir dann so eine Donations-Wall aufgesetzt, dass wenn man 5 Euro spendet, so dass man dann in der Donations-Wall dann bei uns im Büro und auf der Webseite, dass man dort dann erscheint, dass man einfach so auch im Nachhinein auch sehen kann, ja, hey, hier, ich habe dieses Projekt unterstützt, weil ich das cool fand.
Okay, jetzt da wir wissen, wie Crowdfunding funktioniert und warum ihr euch dafür entschieden habt, wollen unsere Zuhörende bestimmt wissen, welche Chancen und Risiken sind beim Crowdfunding zu beachten.
Ja, genau. Also das offensichtlichste Risiko, was Steffen ja auch schon erwähnt hat, ist, dass man halt das Kampagnenziel auch nicht erreichen kann und dadurch wirklich leer ausgeht. Besonders bei einem Fixed Goal, wo das von vornherein klar ist, gehen dann auch natürlich manche Donations eher ein, weil die sich denken, okay, wenn es klappt, cool, und wenn nicht, dann kriege ich ja mein Geld zurück. Deswegen, das kann auch noch so einen Push geben. Aber sonst besteht natürlich das Risiko, dass man dann großen Aufwand hat, viel Arbeit und Zeit reingesteckt hat und im Endeffekt, ich sag mal, monetär mit leeren Händen da wieder rausgeht. Heißt natürlich nicht, dass man da nichts mitnehmen kann. Man hat ja viel gelernt, man hat viel Content kreiert, ja, laut auf die Pauke geschlagen. Hoffentlich kennt dann jeder das Produkt, aber trotzdem ist das natürlich ein hoher Zeitaufwand, hoher Arbeitsaufwand für dann halt sehr geringe und niedrige Returns, also ein niedriger Ertrag so gesehen. Und ansonsten hat man ja auch noch einen extrem großen Vorlauf, was Marketing und Öffentlichkeitsarbeit angeht. So eine Crowdfunding-Kampagne lebt ein wenig davon, dass man so ein bisschen auf Viralität geht. Man hofft, dass das Produkt sozusagen oder die Dienstleistung durch die Decke geht, dass man die diesen Push kriegt von der Plattform. Also, dass wenn das auf der Seite gelistet wird und dann, dass da andere Leads und Sales dazukommen, dadurch, dass Leute sich einfach auf der Plattform bewegen, ob es jetzt Indiegogo ist oder Kickstarter oder sonst so eine Plattform. Man hofft also genau auf diese Viralität. Deswegen ist der Start so extrem wichtig bei Crowdfunding-Kampagnen und die Vorbereitung ebenso. Also man muss da wirklich alles in den Startblöcken haben, bevor man da wirklich startet. Und muss ein Video zum Produkt oder zur Idee haben und sollte natürlich auch sehr gut sein und catchy und gut gemacht. Davon lebt die ganze Kampagne. Ansonsten noch die Kampagnenseite ist ein hoher Aufwand. Die sollte ja clean aussehen und überzeugen auf jeden Fall, die das Wertversprechen gut vermitteln. Und natürlich muss man auch die Community pflegen während der Kampagne, dass man Updates gibt, dass man sagt, wie der Zwischenstand ist. Und generell geht es halt alles um Marketing und Vertrieb in diesem Stadion. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man da richtig gut startet, um halt diesen Push der Plattform zu bekommen. Und das Risiko ist natürlich da, dass wenn man den Zeitpunkt verpasst oder da Pech hat oder es gibt ja verschiedenste Gründe, warum das dann nicht klappen sollte oder könnte, dass man da halt viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und dass man da mit leeren Händen wieder rausgeht. Also es ist auf jeden Fall das Hauptrisiko, was Crowdfunding angeht. Hat aber natürlich enorme Chancen, wenn man sich überlegt, dass man da halt einfach Fremdfinanzierung bekommt, ohne Anteil abzugeben. Der ganze Kuchen gehört dir und die Vision ist da draußen. Wenn es denn klappt, dann ist ja fantastisch. Ist ja ein super Marketing-Tool, wenn man eine erfolgreiche Kampagne gehabt hat und kann sich somit halt auch seine Community aufbauen mit Leuten, die die Idee genauso feiern wie man selber und die sich einfach da begeistert sind. Der Punkt zur Ideen- und Produktvalidierung, den hat Steffen eben auch schon angesprochen, der ist halt super wichtig. Das ist im Prinzip ja auch ein softer Launch von dem Produkt und dadurch kann man nochmal bestätigen, ob wirklich ein Need dafür da ist und ob die Zielgruppe, die man sich überlegt hat und hoffentlich genug validiert hat, dass die halt zahlungsbereit ist. Und ja, das sind auf jeden Fall auch große Chancen. Der Push der Plattform, man hofft auf so ein virales Produkt, das ist natürlich eine Riesenchance, dass man da so ein Momentum generiert für sein Produkt oder für die Idee, dass man dadurch halt nochmal so einen großen Push kriegt und den Sale halt nicht über seinen eigenen Webshop machen muss, sondern über so eine renommierte Plattform wie Kickstarter oder Indiegogo es halt auch ist und dass man da halt nochmal ganz andere Zielgruppen, aber auch einfach Menge an potenziellen Kunden abgreifen kann.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ihr habt jetzt schon einige wichtige Faktoren genannt, die bei einer Crowdfunding-Kampagne eine Rolle spielen. Wie läuft denn eigentlich eine Crowdfunding-Kampagne ab? Also von der Idee über die Finanzierung bis hin zur Umsetzung. Welche Schritte gehören dazu?
Genau, Andreas hat ja eben schon viel zur Kampagne erzählt. Im Endeffekt gibt es eigentlich drei Phasen, in die man so eine Crowdfunding-Kampagne unterteilen kann. Das ist am Anfang halt der Pre-Launch, also alles, was die Vorbereitung der Kampagne betrifft. Das ist dann auch abhängig davon, wie weit man mit der eigentlichen Idee ist, kann das sehr viel mehr oder sehr viel weniger sein. Die eigentliche Kampagne ist dann natürlich der Hauptteil, wo es dann einfach darum geht, Leute auf die Seite zu bewegen und zum Kauf zu animieren. Und nachdem die Kampagne dann abgeschlossen ist, geht es vor allem ums Fulfillment, also einfach das Ausliefern von den Produkten oder von den Geschenken, wie man es ja teilweise nennt, die bei der Crowdfunding-Kampagne versprochen wurden. Wobei natürlich der erste Schritt, also der Pre-Launch, die Vorbereitung, das hat Andreas eben auch schon gesagt, mit Abstand die meiste Arbeit eigentlich bedeutet. Also da fließt der größte Workload rein. Mhm. Der Aufwand hängt aber, wie gesagt, auch extrem davon ab, wie viel man vorher schon gemacht hat. Weil wenn ich schon ein komplett fertiges Produkt habe, vielleicht auch schon Käufe oder Verkäufe generieren konnte, dann habe ich natürlich viel weniger zu tun, als wenn ich mit einer reinen Idee in eine Crowdfunding-Kampagne starte und mir erstmal überlegen muss, wie ich denn mein MVP vielleicht visualisieren kann, wie ich ein Explainer-Video drehe und so weiter. Mhm.
Und wie sehen die konkreten Schritte aus?
Genau, also im Pre-Launch geht es natürlich erstmal damit los, dass man irgendwie vor allem Visuals braucht. Das ist bei Crowdfunding extrem wichtig, dass man also was optisch Ansprechendes hat, was die Leute sehen und wo die Leute im besten Fall direkt denken, yo, das sieht cool aus, das will ich haben. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu einem klassischen Produktlaunch, weil bei Crowdfunding das Ganze einfach noch ein bisschen schnelllebiger ist. Die Leute surfen vielleicht auf der Seite, die sehen für einen Bruchteil einer Sekunde das Bild und die wissen schon, okay, das ist ein Startup, das ist innovativ, aber sieht es spannend aus. Und da braucht man dann eben wirklich hochwertige Medien. Das können Bilder sein, das können Produktfotos oder Render sein. Da muss man dann ein bisschen entscheiden, was für die jeweilige Lösung die beste Möglichkeit ist. Und wie gesagt, kommt es auch viel darauf an, wie weit man schon ist. Es gibt durchaus auch Leute, die in so eine Crowdfunding-Kampagne starten, mit einem fertigen Produktvideo, was wir vielleicht vorher schon gemacht haben und das einfach nur noch hochladen. Bei uns war das nicht der Fall. Wir haben nicht von null gestartet, aber mit sehr wenig Medien, haben dann am Anfang ein Videoskript geschrieben, das Video gedreht, Produktfotos gemacht und gerendert, um die dann praktisch auf der Kampagnenseite darzustellen. Das ist eigentlich so der erste Schritt, also wirklich die reine Erstellung von den Medien. Und sobald man die dann hat, kommen viele Crowdfunding-spezifische Fragen. Da haben Andreas und Steffen eben auch schon drüber gesprochen. Also wie hoch lege ich eigentlich das Funding-Ziel? Möchte ich ein flexibles oder ein fixes Funding haben? Und auch, auf welche Plattform gehe ich überhaupt? Also wir haben uns dafür Indiegogo entschieden, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Anbieter, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben und für bestimmte Arten von Produkten besser geeignet sind als andere vielleicht. Und da fließt natürlich auch viel Recherche in diese Entscheidung einfach hinein. Also zu gucken, wie genau gehe ich die Kampagne an? Sobald ich die Entscheidung dann getroffen habe, geht es eigentlich um den wichtigsten Schritt, nämlich darum, die Leute für die Kampagne heiß zu machen, also die Leute schon zu begeistern, bevor das Ganze überhaupt startet. Mhm. Wir haben da mit einem Bekannten auch aus dem Netzwerk gesprochen, Moses, der hat ein eigenes Startup mit CarCamper über Crowdfunding schon finanziert und der hat das eigentlich ganz treffend formuliert. Er hat nämlich gesagt, dass man schon vor dem Start der Kampagne eigentlich genügend Leute auf Hold oder im Funnel haben muss, um das Funding-Ziel direkt zu erreichen. Sprich, wenn ich sage, ich möchte 10.000 Euro raisen und mein Produkt kostet 100 Euro vielleicht, dann muss ich eigentlich schon, bevor die Kampagne überhaupt losgeht, 100 Leute in der Pipeline haben, von denen ich weiß, dass die das Produkt wirklich kaufen, sobald es losgeht. Weil nur so kann man auf der einen Seite natürlich den Algorithmus von der Crowdfunding-Seite pushen, was wirklich auch ein großer Faktor ist, weil dieser Algorithmus im Endeffekt der größte Vorteil von diesen Crowdfunding-Seiten ist, dass also bei einer erfolgreichen Kampagne ich direkt gepusht werde, auf die Startseite komme und im besten Fall sogar eigene Anzeigen von der Crowdfunding-Seite auf mein Produkt geschaltet werden. Und neben diesem Algorithmus natürlich auch psychologisch total wichtig, weil Leute dann sehen, okay, die Kampagne ist vielleicht erst einen Tag draußen, hat schon ihr Funding-Ziel erreicht, muss ja irgendwie gut sein. Und das ist natürlich erstmal irgendwie ein bisschen, hört sich komisch an, aber spielt auch eine sehr große Rolle, dass man einfach diesen Erfolg schon signalisiert, bevor man den überhaupt hat. Also, dass man wirklich die Leute bereit hat, bevor das Ganze losgeht. Deswegen eben auch dieser große Aufwand, dass man also, im Endeffekt kann man das angehen wie einen klassischen Produktlaunch, den man so aus dem Startup-Leben eigentlich kennt oder von dem man schon mal gehört hat. Sprich, man geht viel über Netzwerk, man geht auf Messen. Wir haben da spezifisch eigentlich jede Messe wahrgenommen, die irgendwie in Reichweite für uns möglich war. Unter anderem auch über Start2Grow haben wir da viele Möglichkeiten bekommen, über die Garage 33 unser Produkt Leuten vorzustellen. Und wir haben dann wirklich versucht, möglichst viele Menschen in den Funnel zu bekommen, E-Mail-Adressen zu sammeln, Kontakte zu sammeln, unter anderem auch über klassische Online-Anzeigen. Ist natürlich auch immer vom Produkt und vom Fall abhängig. Für uns war auf jeden Fall das Learning auch, dass dieses Netzwerk nochmal eine größere Rolle spielt als die klassischen Anzeigen. Also auch die sind natürlich wichtig, auch die muss man wahrscheinlich nicht schalten, aber sollte man oder es wird häufig gemacht. Aber auf der anderen Seite, die privaten Kontakte, die man so auf Veranstaltungen knüpft, sind mindestens genauso wichtig wie die Anzeigen, die man dann vielleicht auf Meta oder auf Google schalten kann.
Mhm, das war jetzt die Vorbereitungszeit. Und wie sieht's mit dem Start aus und den Bemühungen währenddessen?
Genau. Also im besten Fall habe ich vor allem währenddessen ganz, ganz wenig nur noch zu tun, indem ich eben schon die größte Arbeit vor dem Start mache. Das bedeutet, ich habe dann ja schon meine Medien, ich habe meine Kampagnenseite, die fertig ist. Und das Wichtigste, ich habe im besten Fall die Leute im Funnel, die schon auf die Seite gehen. Während der Kampagne kann man das Ganze eigentlich betrachten wie einen klassischen Launch, den man auch so vom normalen Startup kennt. Das bedeutet, ich schalte natürlich Anzeigen oder versuche irgendwie auf Messen und übers Netzwerk Reichweite zu generieren. Besonders das haben wir bei Paperthink auch sehr intensiv gemacht. Also wir haben da wirklich jede Messe und jedes Event, was irgendwie thematisch gepasst hat, besucht und mit Leuten gesprochen. Das hat sich, denke ich, auch ausgezahlt. Wir konnten später in der Auswertung von der Crowdfunding-Kampagne grob zumindest auslesen, woher die Käufer kamen. Und da hat sich auch nochmal gezeigt, dass die Online-Anzeigen, die man ja typischerweise schaltet, also über Meta oder auch über Google, dass die schon eine Rolle spielen, aber das Netzwerk, da gar nicht vielleicht unbedingt das private Netzwerk, sondern das Netzwerk im Bereich Gründung, wie zum Beispiel über die Garage 33, über Start to Grow, über CET, dass das wirklich der treibende Faktor ist. Weil wenn man da einmal Momentum generieren kann und die Leute im Netzwerk von dem Produkt hören und das Produkt vielleicht auch ihren Freunden weiterempfehlen, dann ist das, glaube ich, der größte Faktor. Und wenn das wirklich klappt, dann ist die Arbeit während der eigentlichen Crowdfunding-Kampagne gar nicht mehr groß. Denn da geht es vor allem nur noch darum, die Leute abzudaten, darüber zu sprechen, was gerade gemacht wird, wie am Produkt gearbeitet wird und einfach aktiv in den Austausch zu gehen, die Leute mitzunehmen und zu beschreiben, wie es jetzt weitergeht. Also wie gesagt, im besten Fall habe ich die Hauptarbeit wirklich schon erledigt, bevor ich überhaupt starte und kann das Ganze dann automatisch ausrollen lassen.
Ihr habt euer Kampagnenziel leider nicht erreicht. In Retrospektive, welche Fehler sind euch eurer Meinung nach unterlaufen und wie hättet ihr sie vermeiden können? Welche Learnings konntet ihr aus dieser Erfahrung ziehen?
Ja, genau. Der Stachel sitzt doch tief. Wir haben das Ziel leider nur knapp zur Hälfte erreicht. Und es gibt wahrscheinlich Millionen Gründe, warum das der Fall ist. Wir haben das selbst versucht aufzubereiten und uns die größten Fehler nochmal klar zu machen, dass wir auch daraus lernen, auch für die Zukunft und gucken, wie wir das in Zukunft auch besser machen können. Und ein wesentlicher Punkt war definitiv, dass wir vielleicht nicht ganz all in gegangen sind in Bezug auf Marketing, dass wir zu wenig auch finanziell da reingesteckt haben, dass man halt durch diesen Bootstrapping-Lifestyle demnächst mal versucht hat, das so sparsam wie möglich zu machen, aber sich dadurch vielleicht auch Chancen verbaut hat, oder halt nicht laut genug war in den ganzen Communities, dass die Bescheid wissen, dass Leute die Anzeige zum 5. Mal sehen und dann doch neugierig werden. Also was wir natürlich schon gemacht haben, ist das Netzwerk angehauen, Freunde, Bekannte informiert, Start to Grow, alle Kontakte, die wir da gesammelt haben, abgedatet, gefragt, ob man da mit LinkedIn-Posts weiterhelfen kann. Auf Product Hunt waren wir unterwegs, Bakers Website, dass wir da auch eine Außendarstellung haben, auch in diesen etwas mehr nischigen Techie-Seiten und da halt auch mit viel Content versucht haben zu überzeugen. Also generell haben wir da schon viel gemacht, nur hätten da vielleicht nochmal ein bisschen mutiger dran gehen sollen und mehr auf den Start setzen. Ein weiterer großer Punkt war auf jeden Fall die Zielgruppe, die wir nicht klar genug definiert haben, unserer Meinung nach. Also wir hatten sie auf jeden Fall validiert und damit verschiedenen Experimenten und Fake-Door-Experimenten und Interviews Strauß gefunden, wer die Zielgruppe ist und wie die Zahlungsbereitschaft da ist. Aber das war unserer Meinung nach immer noch zu vage alles. Also hätte das noch spezifischer herausfinden müssen durch eine ausführlichere Marktanalyse, dass man einfach genauer diesen Zielmarkt schon kennt und trifft, dass man da weiß, okay, wenn ich da jetzt x Euro reinstecke, kommt auch y wieder zurück und dass man da nicht so ein bisschen blind drauf losrennt und da einfach mal guckt, ob da, wenn ich da jetzt eine Anzeige schalte, ob das klappt, sondern dass man da ein bisschen sicherer sich sein kann. Ich hatte letztens noch ein Video gesehen, wie ein Mann auf einer Treppe einen Kasten mit Tischtennisbällen die Treppe runterrollt und unten war ein Becher mit, also ganz kleiner Becher, und da stand halt Sales und Leads drauf. Und dann war halt die Caption, wenn man halt keine Marketingstrategie hat, wie es dann enden kann, weil natürlich kein einziger Ball letztendlich in dem Becher gelandet ist. Also man sollte sich da schon sehr sicher sein, wer die Zielgruppe ist.
Ja, und ein Grund tatsächlich, weshalb wir dann auch marketingmäßig nicht all in gehen konnten, sage ich einfach mal, war halt auch, dass wir den obwohl halt wir schon im Vornherein gesagt bekommen haben, hier die Vorbereitung ist auch wirklich sehr viel, man muss sehr, sehr viel machen, haben wir dann am Ende den Aufwand dafür und insbesondere für das Video doch ziemlich unterschätzt. Also dadurch, dass wir jetzt da ist auf jeden Fall jetzt erstmal den Fokus drauf gelegt haben, weil natürlich das Video und die Kampagnenseite an sich sind natürlich einfach essentiell für so eine Kampagne. Wir haben alle vorher keine Erfahrung mit Videoproduktion gehabt und haben das dann auch komplett selber gemacht. Also wir haben uns dann das Skript überlegt, wir haben uns die Sachen gefilmt und dann nachher, klar, Post-Production, dann die Sachen filmen, dann Color Grading Musik einfügen, so, das ist alles, das war echt viel Arbeit und wir haben auch tatsächlich echt viel gelernt und am Ende sind wir auch mit dem Video, mit der Kampagnenseite auch echt zufrieden. Also dafür, dass wir da wirklich von null gestartet sind, haben wir da wirklich was Gutes produzieren können. Aber dadurch, dass das dann vom Aufwand wirklich so wichtig war, sind dann eben auch teilweise Marketingmaßnahmen, die Andreas jetzt schon so ein bisschen angesprochen hat, dann einfach ein bisschen mehr unter den Tisch gefallen, dass man dann noch mehr einfach Presse und Blogs anschreiben sollte, die die Seite reposten, dass man noch mehr in Foren geht, wo wirklich die Zielgruppe ist und wirklich auf die Seite aufmerksam macht und natürlich generell dann einfach bei Instagram und TikTok einfach dann doch noch viel, viel mehr Sachen macht. Genau, das war tatsächlich dann auch deswegen Grund, weshalb dann das Marketing nicht so all in gehen konnten, weil einfach, ja, die Zeit einfach zu knapp war dann am Ende. Und das, was Tobi vorhin schon angesprochen hatte, dass man durch Crowdfunding die Möglichkeit hat, mit der Community zu interagieren. Das war auch etwas, wo wir einfach diesen Spirit einfach viel zu wenig gelebt haben. Also es gab bei uns auf der Seite keine Updates, keine Kommentare, dass wir mal gesagt haben, ja, hey, hier, wir haben jetzt so und so viel erreicht und es gibt jetzt noch, weiß nicht, die und die neue Belohnungen. Also da gibt es so ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man so im klassischen Sinne dann die Leute, ich sag mal, ködert und dann eben auch immer die Aufmerksamkeit auch immer wieder zurück auf die Kampagne lenkt. Und da haben wir einfach diese Interaktion verpasst und eben auch die Möglichkeit des Feedbacks, dass man eben schon während der Kampagne auch nochmal ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommt, okay, was fehlt den Leuten vielleicht noch an dem Produkt? Also das war am Ende, dass es ja für uns wirklich die Hauptarbeit dann, wie Tobi vorhin schon gesagt, dann zu Beginn der Kampagne beendet war und dass wir das währenddessen einfach dann nicht mehr so wirklich beachtet haben, leider.
Und steht ihr jetzt rückblickend noch zur Plattform und der Summe, die ihr gefordert habt? Oder würdet ihr das jetzt auch anders machen?
Also zur Plattform, da gibt es, glaube ich, recht wenig Unterschiede zwischen den großen Plattformen. Es gibt halt teilweise Seiten, die sich auf, ja, zum Beispiel auf soziale Projekte konzentrieren, aber das war jetzt bei uns jetzt nicht so der Fall. Also von daher, Plattform war ja in unserem Fall Indiegogo, aber das war jetzt ja, glaube ich, nicht das Problem. In Bezug auf die Summe, also wir hatten uns das schon vorher schon so recht gut überlegt, von dem, dass wir eben diese Summe für jetzt erstmal für eine Hardware-Zertifizierung einfach brauchen, die halt einfach essentiell ist, um offiziell verkaufen zu dürfen. Das ist erstmal der Hauptgrund war. Deshalb war die Summe an sich auch nicht das Problem. Das, was wir im Nachhinein sagen würden, dass wir eventuell nicht mehr dieses fixe Goal oder dieses fixe Ziel nehmen würden, sondern eben im Nachhinein eine variable Grenze. Dadurch, dass wir uns zwar die 10.000 Euro klar berechnet hatten, aber trotzdem wäre jetzt auch die knapp 5.000 Euro, die uns jetzt ja quasi, die ja in der Kampagne drin waren, die wir jetzt ja aber am Ende nicht ausgezahlt bekommen hätten, die hätten uns jetzt im Nachhinein auch noch ziemlich geholfen. Nicht so sehr, wie wir uns das natürlich am Anfang gewünscht hätten, aber es wäre auf jeden Fall besser als nichts gewesen. Von daher ist da auf jeden Fall der Tipp auf jeden Fall, dass man sich vorher wirklich genau überlegt, kann ich auch mit weniger Leben, kann ich damit auch schon was machen oder bin ich wirklich auf dieses Ziel angewiesen?
Ja, an dieser Stelle erstmal Hut ab, dass ihr so offen über dieses Thema sprecht. Ich finde es sehr wichtig, da in der Startup-Szene oftmals nur über Erfolge gesprochen wird. Misserfolge auf dem Weg zum Erfolg, aber zum Prozess gehören. Und ich bin sicher, dass eure Insights dazu beitragen können, dass andere Gründer und Gründerinnen ihre eigenen Crowdfunding-Aktivitäten erfolgreich an den Start bringen. Jetzt vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie geht's für euch weiter?
Also das Crowdfunding war ja auch eine wichtige Validierung für uns. Und irgendwas hat ja nicht gereicht. Deswegen war unsere Schlussfolgerung, dass jetzt irgendeine Änderung nötig ist. Also ob es jetzt am Produkt, am Markt, an der Idee ist, wollten wir jetzt halt rausfinden und wollten im klassischen Lean-Startup-Manier wollten einen Pivot wagen. Also im Prinzip einfach eine Veränderung der Strategie, wie wir das PaperSync vermarkten wollen, ohne jetzt die Vision zu ändern. Also im Prinzip dasselbe Ziel zu haben, was wir mit PaperSync erreichen wollen, aber die Strategie, wie wir da hinkommen, muss jetzt eine andere sein. Da konnten wir jetzt entweder die Produktidee verändern, das Kundensegment, also die Zielgruppe konnten wir verändern, das Geschäftsmodell oder Wertschöpfungskette wäre jetzt auch ein klassischer Pivot. Das war jetzt beides bei uns nicht so unbedingt notwendig oder sinnvoll. Deswegen haben wir uns halt auf die Zielgruppen-Pivots und auf die Produktidee-Pivots beschränkt und wollten da verschiedene Möglichkeiten validieren. Da in dem Prozess sind wir auch gerade noch mit drin, aber hatten uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie zum Beispiel eine neue Zielgruppe mit Menschen mit Konzentrationsstörungen, mit ADS, mit ADHS, wo wir auch schon auf Messen und in privaten Gesprächen das Feedback bekommen haben, dass unsere Idee auch für diese Zielgruppe bestimmt geeignet ist und dann einen spürbaren Benefit lösen könnten. Da haben wir also wieder sozusagen ein Stück weit wieder bei Null angefangen mit klassischen Interviews und Umfragen und geguckt, ob wir da, ob das Problem existiert, ob die aktuellen Lösungen ausreichen und letztendlich, ob das Problem groß genug ist, dass da eine Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe ist. Da sehen die ersten Ergebnisse auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, hatten aber noch andere Ideen im Bereich Produktanpassung, dass das jetzt doch mehr in Richtung Familienplaner geht, also der klassische Küchenkalender, wo jeder aus der Familie seine wichtigsten Daten einträgt, in DIN A4 Format, dass man das ja auch digitalisieren könnte mit einem E-Paper-Display oder halt, dass man auch in Richtung B2B rennt, also dass man sich das mehr als Homeoffice-Zubehör vorstellt. Also wir haben da viele Überlegungen, wie es weitergehen könnte und testen die gerade aus und wollen dann das vielversprechendste auswählen und uns da dann stärker darauf fokussieren, damit wir nicht dieselben Fehler nochmal machen, dass wir uns nicht sicher genug sind, ob da eine Zahlungsbereitschaft ist.
Das freut mich zu hören. Und zum Schluss, welche drei Tipps habt ihr für alle, die Crowdfunding als Finanzierungsoption in Erwägung ziehen?
Ja, ich habe ja eben schon beim Ablauf der Kampagne betont, wie wichtig das ist, alles vorher fertig zu haben und eigentlich schon komplett die Leute, die Kunden im Funnel zu haben, bevor die Kampagne überhaupt startet. Das ist eine Sache, die wir selber uns auch vorgenommen haben, die wir rückblickend aber, glaube ich, nicht so geschafft haben, wie wir uns das gewünscht haben. Das war auf jeden Fall auch ein wichtiges Learning für uns. Und das ist ein Tipp, den ich allen nochmal wirklich ans Herz legen würde, die eine Crowdfunding-Kampagne planen, dass man da auch vielleicht über seinen eigenen Schatten springt und sagt, okay, ich habe eine interne Deadline. Ich habe gesagt, ich möchte am 1. Juni oder 1. Mai oder wann auch immer die Crowdfunding-Kampagne haben. Wenn ich dann aber zu dem Zeitpunkt merke, okay, ich bin noch nicht ready, ich habe noch nicht genug Leute, die das Produkt wirklich wollen, dass ich dann wirklich auch den Schritt gehe und sage, ich warte vielleicht noch ein bisschen, baue noch ein bisschen mehr auf und starte dann einen Monat später. Das fühlt sich immer blöd an und deswegen haben wir es am Ende auch nicht gemacht. Aber ich glaube wirklich, dass das einer der wichtigsten Faktoren ist, wirklich das Ganze schon aufgebaut zu haben, bevor es überhaupt losgeht.
Mhm. Tipp Nummer 2.
Genau, von mir ein Tipp wäre auf jeden Fall, wenn ihr überlegt, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, steckt vielleicht nicht zu viel Hoffnung in den Algorithmus der Plattform. Man hofft natürlich auf Viralität, aber das kann man natürlich auch nicht immer selbst forcieren. Das ist so ein bisschen, als würde man jetzt ein virales TikTok drehen wollen. Da gehört auch viel Glück dazu und Timing. Und da kann auch ein anderes Produkt gerade kommen, was ähnlich ist und dann aber von einem größeren Unternehmen irgendwie mehr Mittel hatte. Deswegen steckt da viel Zeit und Kraft in eure eigene Kampagne und weniger Hoffnung in den Algorithmus. Das heißt, nur sehr wenige werden da wirklich hoch gerankt und prominent platziert auf der Startseite. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man die ersten Tage der Kampagne wirklich Gas gibt für diesen Push. Und da würde ich den Tipp einfach geben, dass man halt möglichst viel auf den Start der Kampagne setzt.
Und Tipp Nummer 3?
Genau, bei mir wäre jetzt tatsächlich kein spezifischer Crowdfunding-Tipp, sondern es geht eher in Richtung Marketing-Tipp. Das war natürlich aber bei uns auch zu 80% ein Riesenteil der Kampagne, dass man einfach Interessenten, die sich schon mal in irgendwelche Listen, die dir folgen, die dich geliked haben, dass man die nicht mit Käufern verwechselt. Das ist wahrscheinlich wirklich Marketing 101, dass man dann natürlich, da hat man immer so einen klassischen Marketing-Funnel, also so einen Trichter, dass man ja ganz viele kommen oben rein und dann muss man nach und nach durch verschiedene Methoden, durch verschiedene Werbeaspekte, dass man dann den Interessierten zu einem Käufer quasi motiviert oder genau transformiert. Und dafür ist halt wirklich kontinuierliche Arbeit mit, nachdem er sich einmal eingetragen hat, durch irgendwelche E-Mails, durch immer weiteren Posts möglich, dass er auch, wenn er es dann das dritte, vierte, fünfte Mal dann von Paperthink gehört hat und dann immer verschiedene Aspekte so ein bisschen beleuchtet werden, dass er sich dann irgendwann denkt, jo, das ist genau das Produkt, was ich einmal haben möchte. Und das war tatsächlich bei uns nicht so der Fall. Für uns war das so, wir hatten unsere Mailingliste, wo auch viele Leute drin waren und wo wir dann zu Anfang gedacht haben, okay, wenn wir die Kampagne starten, dann werden wahrscheinlich 90% der Liste werden das kaufen, aber das war leider in der Realität leider gar nicht so. Also von daher auf jeden Fall Tipp zusammengefasst, Interessierte nicht mit Käufern verwechseln.
Und mit diesen Tipps war es das auch schon für unser heutiges Gespräch mit dem Team von Paperthink. Ich hoffe, ihr konntet viele wertvolle Einblicke in das Thema Crowdfunding gewinnen und habt hilfreiche Tipps für eure eigenen Projekte mitgenommen. Tobias, Andreas und Steffen, danke, dass ihr heute mit dabei wart und eure wertvollen Learnings aus eurer eigenen Crowdfunding-Kampagne mit uns geteilt habt.
Sehr gerne. Danke dir.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Danke für die Möglichkeit.
Danke auch an euch, liebe Zuhörende, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn mit anderen Gründerinnen und Gründern, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen. Feedback, Anregungen oder Themenwünsche könnt ihr uns via podcast@fürgründer.de schicken. Ich freue mich schon auf die nächste Folge von Besser Gründen mit weiteren spannenden Themen und inspirierenden Gästen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.